weiß noch, worum es letzte Woche ging, als Christoph hier gepredigt hat. Wolke von Zeugen. Ja, stimmt, richtig. Aber so die Kernbotschaft, worum ging's? Um das Rennen, das wir laufen und dem wir hinterher gehen, nämlich Jesus hinterher und dieses Rennen führen. Und das ist mir sehr hängen geblieben. Wir hatten in der Stelle Hebräer 12, 1 bis 3 betrachtet und insbesondere der Vers 2, ich lese ihn gerade nochmal vor für die, die nicht da waren, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegende Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Herr Christoph ist da vertiefend auf die Freude eingegangen, die eben Jesus hier vor sich gesehen hat und diesen Weg gegangen ist und auch diese Freude, die wir vor uns haben dürfen und auf die wir uns freuen dürfen. Und ja, ich glaube, es ist für uns immer eine Frage, sind wir uns der Größe dieses Geschenks bewusst, dieser Freude? Ich habe es schon an mehreren anderen Stellen gesagt, sieht man uns an, dass wir so freudig sind und dieses Rennen laufen? Und schon an dem Sonntag letzte Woche ist mir da ein Video eingefallen. Ein Video, das ist bereits vor 10 Jahren viel gezeigt wurde und der ja sehr, ich sage mal, damals sehr präsent war. Und es bringt die Botschaft dieses Verses doch recht gut wieder. Ich habe dann lange auch im Herzen bewegt, ob ich dieses Video zeigen soll, weil mir ist ja bewusst, dass eine Predigt keine Videovorführung ist und auch keine Filmvorführung sein soll. Ich habe aber dann mich entschieden, es zu tun. Es ist eine fiktive Begebenheit, die uns da gezeigt wird und damit jetzt nichts, wo wir jetzt konkret sagen können, okay, das beruht auf einer Bibelstelle, aber der Inhalt ist natürlich von der Bibel genommen und deswegen würde ich diesen Videoclip der Predigt voranstellen, auch wenn ich betone, dass das jetzt keine Absicht von mir ist, dass wir das immer tun, aber ich werde auch dann in der folgenden Botschaft darauf eingehen. Und genau, ich denke, es vermittelt besser das, was wir dann auch in der Predigt aus Gottes Wort hören, als weitere Ergänzung. Der Videobeitrag heißt 6000 Punkte für den Himmel. Die meisten von euch kennen ihn vielleicht schon. Ich habe ihn dann auch nochmal angeschaut und habe gedacht, okay, da waren doch Facetten drin, die mich bewegt haben, die ich mich gar nicht mehr daran erinnert habe. Und deswegen würde ich, wie gesagt, das voranstellen. Allerdings kann man eins sagen, auch das habe ich im Gebet getragen, soll ich es nicht. Heute Morgen habe ich gemerkt, vielleicht entscheidet die Technik, ob es geht oder nicht. Und dann würde ich sagen, dann hat der Herr entschieden, ob es klappt oder nicht. Von daher gucken wir mal, ob es die Technik zulässt. Markus, wenn du gerade Play drücken würdest und dann genau schauen wir gemeinsam. Die Technik lässt zu. Perfekt.
Weber, nehmen Sie doch bitte Platz. Jetzt sind Sie also schon hier angekommen. Das ging wohl schneller als bei Ihnen geplant.
Sind Sie... Ich meine, also... bist du... Sind Sie Gott?
Nein, ich bin nicht Gott. Ich überprüfe lediglich, wie es mit Ihnen weitergeht.
Wie meinen Sie das?
Sie haben ja die beiden Türen draußen gesehen. Eine der beiden wird sich für Sie öffnen. Wir müssen nun klären, wo Sie die Ewigkeit verbringen werden.
Auf jeden Fall in diesem wunderbaren Land. Ich möchte nicht in dieses Loch.
So geht es jedem, wenn er erstmal hier ist.
Das sollte aber bei mir kein Problem sein. Ich bin getauft, zahle regelmäßig meine Kirchensteuer und spende ab und zu für einen guten Zweck. Außerdem versuche ich immer, ein anständiges Leben zu führen. Oder hab's versucht, wie auch immer. Getreu nach dem Prinzip, tue Recht und scheue niemand.
Deswegen sind Sie hier, Herr Weber. Wir werden sehen, was sich machen lässt.
Was muss ich denn machen, um da reinzukommen?
Sie brauchen 6.000 Punkte.
6.000 Punkte? Aha. Und wie bekommt man die?
Beispielsweise durch gute Werke, ein tadelloses Leben, gute Moral. Sie wissen schon.
Ja, das müsste ich eigentlich schon erreichen. Ich bin kein schlechter Mensch gewesen. Aber das müsst ihr hier oben ja schließlich wissen. Ich habe in meinem ganzen Leben nie jemand umgebracht. Nie gestohlen. Habe versucht, freundlich zu meinen Mitmenschen zu sein. Ging regelmäßig zur Kirche. Oder fast regelmäßig.
Halt, Moment bitte. Wir müssen das alles im Einzelnen festhalten und die Punkte zusammenzählen.
Ach so, gut. Soll ich anfangen oder stellen Sie die Fragen?
Fangen Sie ruhig einmal an.
Ja. Das ist gar nicht so einfach. Schließlich führt man nicht Buch über Dinge, die man gut gemacht hat.
Wir schon. Machen Sie sich also darüber keine Sorgen.
Ja, also fangen wir zuerst mal mit meiner Frau an. Ich habe sie immer gut behandelt, nie geschlagen. Sie musste auch nie um Geld betteln. Ich habe mich bei meiner Arbeit extra angestrengt, damit sie ein luxuriöses Leben führen kann. 60 Stunden die Woche. Meine Tochter ein. Sie ist ein sehr nettes und anständiges Mädchen geworden. Was tun Sie denn da? Ein einziger Punkt dafür? Und was ist mit den ganzen Nächten, die wir durchgewacht haben, als sie krank war? Mit den Sorgen, die wir ihretwegen hatten? Sie sollten doch über all das Bescheid wissen.
Die durchwachten Nächte gehen, soviel ich weiß, auf das Konto Ihrer Frau. Das andere müssen wir einzeln betrachten.
Also dann weiter. Hätte nicht gedacht, dass es hier so zugeht. Meine Schwiegermutter war wirklich ein böser Mensch. Trotzdem habe ich sie immer sehr höflich behandelt.
Was denn? Was denn, nur einen Punkt? Wissen Sie denn nicht, was mich das gekostet hat?
Doch, aber Sie hätten sie lieben sollen.
Meine Schwiegermutter? Ich glaube, Sie haben keine Ahnung, wer meine Schwiegermutter ist. Ach, höre sich das einer an.
Sie lieben soll. Ja, wie hätte ich das denn tun sollen? Meinem Nachbarn habe ich oft geholfen.
Moment. Sie meinen Herrn Carstens? Nach unseren Aufzeichnungen waren Sie zuletzt sehr verfeindet. Wegen eines zu großen Baumes?
Ja, natürlich! Wie hätte ich denn mit dem im Frieden leben sollen? Wie viele Punkte habe ich denn schon? Mir reicht das hier allmählich.
32.
Was? 32? Ja, aber so komme ich doch höchstens auf 50 Punkte.
Das ist doch nicht fair hier. Schauen Sie sich doch mal die Menschen an, Mann. Ich bin doch nicht schlechter als andere. Mörder und Kinderschänder.
Herr Webel, wir schauen hier Ihr Leben an, nicht das der anderen.
Gibt es etwas, wo man mehr Punkte bekommt? Versuchen wir es doch mal mit den 10 Geboten. Die habe ich fast alle gehalten.
Oh ja, das würde sehr viele Punkte geben.
Also, dann versuchen wir es doch mal mit Du sollst nicht stehlen. Also, ich war immer ehrlich. Mein Bruder zum Beispiel, der hat schon als Kind gestohlen. Aber ich nie.
Wie steht's mit der Steuererklärung? Immer vollkommen ehrlich?
Aber das ist doch kein Stehlen. Das hat doch jeder gemacht.
Aber Herr Weber, dadurch, dass es jeder macht, wird es doch noch lange nicht richtig. Leider haben Sie damit den Staat bestohlen. Aber wie war das damals mit dem Versicherungsfall, als Sie...
Das gilt auch als Stehlen? Also lassen wir das!
Wenn ihr hier so kleinlich seid, dann brauchen wir das Gebot über das falsche Zeugnis ablegen gar nicht erst erwähnen. Natürlich habe ich hier und da mal eine kleine Notlüge gebraucht. Aber ich war immer bemüht, nie schlimm zu lügen. Meine Güte, das macht doch jeder.
Das ändert bei uns rein gar nichts.
Versuchen wir es mit dem Nächsten. Du sollst nicht töten. Das weiß ich nun ganz genau, dass ich das nicht übertreten habe. Wie viele Punkte gibt das?
Das müssen wir erst einmal klären. Erinnern Sie sich an die Worte, als der Gerichtsbeschluss kam, der Ihrem Nachbarn Recht gab? In der Sache mit dem Baum, Sie wissen schon. Sie sagten, dem Kerl drehe ich den Hals um.
Das sagt man doch nur so daher. Schließlich habe ich es nicht getan. Das zählt ja wohl.
Und wie oft haben Sie ausgerechnet, wie lange Ihre Schwiegermutter mit ihrer Krankheit noch zu leben hat? Und was Sie dann erben? Haben Sie nicht mit dem Arzt darüber gesprochen, dass man Ihr Leben nicht verlängern sollte?
Ja, aber sie ist eines ganz natürlichen Todes gestorben. Ich habe sie nicht umgebracht.
Aber Herr Weber, der Wunsch war in Ihrem Herzen vorhanden. Sowohl bei Ihrer Schwiegermutter als auch bei Ihrem Nachbarn.
Und wenn ich einen einzigen Ehebruch begangen habe, bekomme ich da auch keine Punkte. Obwohl Sie wissen, dass ich meiner Frau 37 Jahre lang treu war und dass da nur dieser einzige dumme kleine Fehltritt von mir war. Ich bin kein Mann, der anderen Frau nachsteigt.
Sie sollten Ihre Gedanken am besten kennen, Herr Weber.
Meine Gedanken? Was macht man nicht alles in Gedanken? Aber das machen doch alle!
Verdammt nochmal! Ich war nie besonders schlecht. Ich war ein ganz normaler Mensch. Ihr könnt doch hier oben nicht pedantisch sein.
Aber Herr Weber, wir haben hier einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Wie oft haben Sie nach Gottes Gerechtigkeit gerufen, die Sie einmal zeigen sollen? Nun, hier ist sie. Gott hat niemanden darüber im Unklaren gelassen, dass er am Ende des Lebens richten wird. Das haben Sie doch auch gehört, oder?
Ja, schon. Aber ich dachte, ich sei nie so schlecht, um abgeurteilt zu werden.
Aber hat Gott nicht seinen Sohn gesandt, um für die Sünder zu sterben? Heißt es nicht irgendwo in der Bibel, dass der das ewige Leben bekommt, der an Jesus Christus glaubt?
Doch, Sie kennen sich sehr gut aus, Herr Weber. Aber seien Sie ehrlich, Sie haben doch nicht wirklich an ihn geglaubt.
Ich habe seine Existenz nie abgestritten.
Nun gut, dann lassen Sie mich es so ausdrücken. Sie haben ihm nicht vertraut. Leben und Sterben von Jesus Christus hatte für Sie im Grunde gar keine Bedeutung. Sie wollten es ja mit Ihren eigenen Taten in den Himmel schaffen. Dass der Sohn Gottes für Ihre Schuld mit seinem Leben bezahlt hat, das wollten Sie nie hören. Denn dann hätten Sie sich ja eingestehen müssen, dass Sie in Ihrem Leben sehr viel Schuld angehäuft haben. Aber in Ihren Augen waren Sie ja gar nicht so schlecht.
Ja, aber ich kann mich auch nicht erinnern, dass mir irgendjemand gesagt hätte, dass es ihr so streng zugeht. Habe ich irgendeine Möglichkeit? Ich war doch nicht so schlecht wie manch anderer.
Wir haben alles, was Sie getan haben, in diesen Büchern aufgeschrieben. Wir können die Punkte zusammenzählen. Sollten Sie auf 6.000 kommen, hätten Sie es geschafft.
Ach, lassen wir das.
Aber eins sage ich Ihnen. Sie haben scheinbar überhaupt keine Ahnung, wie es da unten in der Welt zugeht. Da kommt ja niemand hier herein.
Wo kommen denn die Menschen her, die es da reingeschafft haben? Ich wette, die haben es genauso wenig verdient wie ich. Hatten wohl genügend Geld, den Eintritt zu zahlen.
Sie haben immer noch nicht verstanden, was ich Ihnen mitteilen wollte. Diese Menschen haben eine Eintrittskarte bekommen. Das stimmt.
Dachte ich's mir doch.
Aber sie haben sie nicht bezahlt. Niemand konnte so viel zahlen. Nur einer. Und der hat gleich für alle mitbezahlt. Es gab eine 6.000-Punkte-Karte ganz umsonst. Wer im Leben seinen Stolz beiseite legte und sich diese Karte von Jesus Christus schenken ließ, weil er einsah, dass er die erforderliche Punktzahl nie und nimmer erreichen würde, der hat hier freien Eintritt. Für die Ewigkeit.
Aber warum hat mir das denn niemand gesagt? Das hätte ich doch gleich gemacht. Ich wurde völlig falsch informiert. Ich dachte, man müsse nur halbwegs recht leben.
Sie kennen doch mein Motto. Tu recht und scheue niemand. Daran habe ich mich immer gehalten. Können Sie denn gar keine Aussage machen? Nein. Nein. Bleiben Sie doch hier. Kommen Sie zurück. Ich will mein Buch sehen. Bitte. Bleiben Sie hier. Ich will nicht an den schrecklichen Ort. Nein.
Was machst du denn hier? Schlecht geträumt? Oh ja, schlecht geträumt. Alles nur ein Traum. Ja, alles nur ein Traum.
Bis bald, Herr Weber.
Ja, bis bald.
Markus, du kannst gerne. Perfekt, dankeschön. Ja, also das Video, vielleicht hat es der ein oder andere schon gekannt. Die Botschaft ist aber eindeutig. Es ist ein Geschenk, das wir haben dürfen, und Werke helfen nicht, auch wenn sie oft von uns Menschen als so gesehen werden. Und wenn ich auch betone, dass es mir wichtig, dass die 6.000 Punkte keine biblische Grundlage haben, so ist doch die Botschaft richtig, dass niemand von uns genug mitbringen kann, um das zu erreichen. Und das hat mich auch erinnert an die Stelle eben in Hebräer 12, dass wir ein Rennen laufen, dass der Herr für uns gelaufen ist und nur wir deswegen auch laufen können. Und wenn man sich jetzt anschaut, hat das Video zwei Botschaften. Und die Frage ist, ich denke, das ist entscheidend, welche Botschaft für jeden von uns gilt. Es ist zum einen so, dass es die klare Botschaft ist, dass es nicht so ist, dass man mit Werken vor Gott bestehen kann. Wenn ich also zu der Gruppe gehöre, die bisher das versucht hat, und ich kenne den Satz so gut, ich bin doch kein schlechter Mensch, oder, wie es in dem Video häufig angeklungen ist, ich bin doch nicht schlechter als andere, dann ist die Botschaft hier eine Warnung. Eine Warnung, dass am Ende des Tages kein Punkt genug sein kann für den Himmel, oder dass es, ja, wie es hier gedrückt wird, mit Punkten, aber am Ende des Tages keine Werke so groß sein können, dass unsere Sünden überwunden werden können. Und damit ist es ein Angebot, das jetzt derjenige, dem das noch bevorsteht, bekommen hat, das Angebot der Liebe, nämlich dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Und ich fand auch, das kam klar raus, nicht weil wir es verdient haben, sondern weil es eine Liebestat von Jesus war. Das ist die erste zugegebenermaßen für die Personengruppe richtige Möglichkeit, das Video zu verstehen. Die zweite Möglichkeit ist die, die ich dann auch heute in der Predigt mehr fokussieren möchte, nämlich die, dass man sich mit dem Video eins bewusst wurde. Ich gehöre zu Jesus und das, was ich soeben gehört habe, das ist eine Freudenbotschaft für mich. Denn ich weiß, dass ich keine Leistung habe, die ich mitbringen kann. Und Hebräer 12, Vers 2, dass Jesus bereits für mich gelaufen ist, bedeutet für mich, dass ich mit seiner Hilfe jetzt auch laufe. Und dass ich durch das Kreuz die Möglichkeit habe, eines Tages anzukommen im Himmel. Und ich denke, diese Botschaft, das ist eine wahre Freudenbotschaft und für jeden. Und ich hoffe, es trifft auf jeden von uns zu, der die Botschaft so annehmen kann, der kann sich darüber freuen. Und wie gesagt, heute wird es in der Predigt um diese zweite Gruppe gehen, nämlich diejenigen, die das schon angenommen haben. Aber mir ist ganz wichtig, das heißt jetzt nicht, wenn, wie gesagt, ich hoffe es nicht, sich jemand zu der anderen Gruppe noch zählt, dass es keine Botschaft für ihn heute gibt, sondern dass es einfach zunächst diesen Schritt braucht, Jesus anzunehmen. Und so heißt das heutige Thema, ich habe Ja gesagt und jetzt? Ja, wir haben den Schritt getan, wir leben mit Jesus und man könnte es jetzt symbolisch ein bisschen sagen, jetzt kommt Tag 1, was passiert denn jetzt? Und so kommen wir jetzt auch zur heutigen Bibelstelle und die steht in Hebräer 10, die Verse 19 bis 25. Wir bleiben im Hebräerbrief ein bisschen weiter vorne, Hebräer 10, 19 bis 25. Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch, und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns nun hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung des Herzens, los von bösem Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns festhalten an Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, und das umso mehr, als ihr den Tag herannähern seht. Ja, ich möchte die heutige Predigt in drei Teile aufgliedern. Und der erste Teil wird sein, ich werde zum Wir. Der erste Tag, nun bin ich nicht mehr ich, sondern wir sind ein Wir. Dann gereinigt vor Gott. Und der letzte Punkt für heute, anspornen. Ja, beschäftigen wir uns zuerst mit dem Ich werde zu mir und da geht es vor allem um die ersten zwei Verse. Wir haben hier die Situation, dass der Hebräerbrief, der Schreiber des Hebräerbriefs, die Brüder darauf hinweist, dass sie nun Kraft des Blutes die Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum. Das ist am Ende das, was wir durch die Bekehrung bekommen. Man muss sich die Situation so vorstellen, dass ja im Alten Testament der Priester in das Allerheiligste nur durch den Vorhang konnte. Das heißt, für den normalen Gläubigen, wenn wir es so nennen wollen, der jetzt nicht die Priesteraufgabe hatte, war das alles dahinter ein Ort, den er nicht sehen konnte, den er auch gar nicht betreten durfte. Das war verboten. Aber nun ist es so, und darauf bezieht sich ja der Schreiber, dass dieser Vorhang gerissen ist, dass der Zutritt frei ist, dass jeder die Gemeinschaft mit Gott direkt suchen kann. Und für uns heutzutage als Gemeinde eigentlich eine Botschaft, die wir kennen und vielleicht deswegen auch nicht mehr so mit Freuden aufnehmen, aber wir müssen uns das mal vorstellen, wie das für die Juden damals war, die bisher immer diesen Vorhang hatten, dieses versperrte Schild und nun gesagt bekommen, jawohl, du darfst zum Gott, du darfst direkt in die Gemeinschaft, du musst nicht mehr über einen Priester, du darfst direkt. Und das ist eigentlich das, was das ausmacht, diese Gemeinschaft mit Jesus, das Blut von Jesus. Und jetzt kommt noch der entscheidende Punkt dazu, nicht ich alleine. Nicht ich alleine darf zu Jesus, sondern alle Brüder und Schwestern mit mir. Und das ist das entscheidende Wir. Es ist so, dass hier der Schreiber betont, dass wir in der Gemeinsamkeit des Blutes. Das heißt, wenn ihr euch umschaut und Brüder und Schwestern seht, dann seht ihr genau diejenigen, die auch mitgehen. Und was ist die Konsequenz daraus? Ich bin folglich in eine Gemeinschaft eingeladen. Ich bin nicht alleine bestimmt, ich bin auch nicht als Single-Kämpfer bestimmt, sondern ich bin in der Gemeinschaft eingeladen. Mir ist auch bewusst, in meiner letzten Predigt, vielleicht erinnert sich der ein oder andere, habe ich auch das Thema Gemeinde und Gemeinschaft aufgegriffen, aber es bewegt mich sehr und mir ist die Gemeinde sehr wichtig, deswegen wird auch da ein bisschen vielleicht in Teilen heute eine kleine Wiederholung sein. Ja, wir dürfen uns gemeinsam daran freuen, dass der Vorhang gerissen ist. Und das ist das Besondere. Der Bund, das war das Allerheiligste und nun dürfen wir rein. Und ich habe mir das so ein bisschen so vorgestellt, wenn wir das uns jetzt bildlich interpretieren, dann laufen wir alle gemeinsam in das Allerheiligste. Und es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, wie wir das tun können. Man guckt zur Seite und schaut sich erstmal an, wer ist denn da sonst noch? Hat der es verdient? Ist der richtig hier? Oder man macht den anderen Weg und das ist, denke ich, der, so wie es auch an dieser Stelle eigentlich gemeint ist, man schaut nach vorne. Man schaut in dieses Allerheiligste und man staunt mit den anderen. Man nimmt die anderen wahr, aber man staunt gemeinsam und nicht man staunt darüber, was der andere tut, sondern man staunt gemeinsam darüber, was der Herr getan hat. Und das ist, denke ich, entscheidend, wenn wir gemeinsam auf den Herrn blicken, wenn wir diesen Durchschritt bildlich tun und dann den anderen auch wahrnehmen. Ja, gemeinsames Staunen, Loben und das Verehren von dem Herrn, das ist das gemeinsame Wir, diese Freimütigkeit vor dem Herrn. Jetzt habe ich dieses Wir angenommen, ich bin jetzt Teil der Gemeinschaft, ich bin dem Herrn dankbar dafür und ich bin bereit, auch mein Ich, das ja dann automatisch niedriger wird, auch geringer zu achten, denn das heißt auch an einer anderen Stelle, ich muss kleiner werden. Aber jetzt ist ja noch der nächste Schritt, was ist denn noch Teil dieser Botschaft? Und das ist eben der zweite Teil, gereinigt von Gott. Jetzt nun stellt sich die Frage, worüber dürfen wir uns denn gemeinsam freuen? Was ist denn eigentlich das, was uns als Gemeinschaft auch ausmachen soll? Und das lesen wir nochmal die Verse 22 und 23. So lasst uns nun hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Wir dürfen gemeinsam mit wahrhaftigem Herzen vor ihn treten. Wann habe ich ein wahrhaftiges Herz? Das ist jetzt nur die spannende Frage. Merke ich es vielleicht, wenn ich kein wahrhaftiges Herz habe? Wahrhaftig ist ja auch wieder ein Begriff, der eher jetzt lutherdeutsch ist oder auch in der Schlachter verwendet wird und meint nichts anderes als ehrlich. Wenn ich ehrlich sagen kann, ich gehöre zum Herrn. Und dann ist auch die Konsequenz, die wir hier haben, in völliger Gewissheit des Glaubens. Ja, wenn ich ehrlich mal den Schritt getan habe, und da gehen wir auch so ein bisschen in das Thema Heilsgewissheit rein, und hier ist für diejenigen, ich selber gehöre auch dazu, die da am Anfang nach der Bekehrung Probleme hatten, wenn ich das getan habe, wenn ich hinzugetreten bin, meine Sünden bekannt habe, dann darf ich in völliger Gewissheit des Glaubens sagen, jawohl, ich gehöre dazu und ich bin bloß vom bösen Gewissen und mein Leib ist gewaschen mit reinem Wasser. Und das ist die Botschaft, die wir hier gemeinsam haben dürfen mit allen Brüdern und Schwestern. Darüber dürfen wir uns gemeinsam freuen, dass wir keine, um nochmal in dem Video zu sagen, Punkte sammeln müssen, dass wir nichts bringen müssen, sondern dass wir einfach dieses frei bekommen dürfen. Und unverdient, auch das müssen wir immer wieder sagen. Ja, und nun ist es natürlich so, was, wenn ich das nicht bin? Was, wenn ich da gar nicht dabei bin? Ja, dann kann ich auch nicht Teil dieser Gemeinschaft sein. Und ich denke, in dem Fall werde ich auch nicht Teil dieser Gemeinschaft sein wollen. Ich möchte einen anderen Weg gehen. Ich möchte eigentlich nicht, dass ich den gleichen Weg wie die anderen bekomme vielleicht. Und ich zerstöre vielleicht sogar die Gemeinschaft. Und ich denke, wenn das in uns kämpft, dann sollten wir uns immer wieder neu prüfen. Ja, ich glaube, demjenigen, dem diese Gemeinschaft wichtig ist und das gemeinsame Hinzutreten, der möchte, dass der Herr diese Gemeinschaft auch fördert durch einen selber. Und auch, dass das die Gemeinde in dem Fall wächst. Ja, und nun kommen wir noch zu dem letzten Teil, zu dem Anspornen. Und die Anspornen steht in den Versen 24 bis 25 und damit auch die letzte Teilbetrachtung. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, um das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir ist es manchmal so, in der Gemeinschaft, in der Gemeinde ist es natürlich so, dass, und das ist absolut richtig und möchte ich nicht kritisieren, wir den Frieden suchen und das neigt aber dazu, da sind wir Menschen ganz gerne dabei, dass wir dann auch Konflikte meiden. Ja, das ist natürlich verständlich und wie gesagt, ich will das nicht kritisieren, also ich bin niemand, der jetzt Konflikte heraufbeschwören möchte, nur wir sind natürlich dazu angehalten, dann auch vielleicht ruhig zu sein oder eben ganz bewusst diesen Konflikt zu meiden. Doch eigentlich lesen wir in Vers 24 ein bisschen einen anderen Ansatz. Und wie gesagt, ich betone noch einmal, nicht, dass ich den Konflikt predigen möchte, sondern dass ich hier was sehe, was ein bisschen dieses vielleicht auch in Teilen Egalhaltung gegenüber dem anderen leugnet. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Wir sind jetzt in der Gemeinschaft, wir sind in diesem Wir und nun sind wir dazu angehalten, aufeinander Acht zu geben. Und aufeinander Acht zu geben, das ist, denke ich, etwas, was vor allem, jetzt kann ich es auch sagen als Vater, aber ich habe ja deutlich erfahrenere Väter. Man gibt auf ein Kind Acht, das heißt, man achtet darauf, was das andere, was es tut, was passieren könnte. Und das ist das genau, worauf wir auch achten sollen. Wir sind dazu aufgefordert, den anderen anzuschauen und zu schauen, was tut er denn eigentlich? Was tut denn mein Bruder und meine Schwester? Und da ist natürlich ganz gefährlich, wenn man das jetzt so auf den ersten Blick nimmt. Und ich glaube, so neigen wir Menschen dazu, das so zu interpretieren. Naja, wenn ich auf den anderen achte, und das soll ich ja auch, dann neige ich dazu natürlich auch schnell zu beurteilen. Und nach dem Beurteilen kommt schnell das Verurteilen. Und das ist, denke ich, hier nicht gemeint. Denn es ist nämlich so, und das sollen wir ganz bewusst wahrnehmen, anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Ich soll den anderen anspornen zur Liebe. Und wenn ich jetzt selber nicht in der Liebe handle, dann kann der andere zu Recht, wenn ich jetzt was festgestellt habe und ich eben diesen Auftrag auch wahrnehme, das aufeinander Acht geben, dass ich dann sage, naja, ganz direkt, vielleicht die gute deutsche direkte Art, und ihm das an den Kopf schmeiße. Aber zu Recht könnte dann der andere sagen, Moment einmal, da hast du aber die Liebe verlassen und das zurückgeben. Dann haben wir beide gleich ermahnt. Aber es ist im Prinzip hier wichtig, dass wir, wenn wir das tun, aufeinander Acht zu geben, dass wir es in der Liebe tun, weil wir ja den anderen auch zur Liebe animieren sollen. Ja? Und zu guten Werken. Und das Verb, das hier verwendet wird, anspornen, das verwenden wir jetzt im Alltag, glaube ich, nicht mehr, also ich zumindest nicht. Aber wir kennen es aus einem anderen Kontext, nämlich aus dem Pferdesport. Da wird es dann doch häufiger verwendet, wenn man ein Pferd anspornt oder ein Pferd spornt. Und ja, warum tut man das? Man will das Pferd in die richtige Richtung lenken. Und ich habe mir da auch so eine Szene vorgestellt. Jetzt stellen wir uns mal vor, eine Kutsche und da drauf logischerweise ein Kutscher, zwei Pferde vorne. Und wie wird der Kutscher das wohl tun? Das Pferd anspornen. Wird er sagen, liebes Pferd Rosa, also die nächste Kreuzung, da müssen wir links. Es wäre nett, wenn du das tun würdest, aber nur, wenn du Zeit hast. Ansonsten geradeaus ist auch in Ordnung. Nein, natürlich nicht. Er will ja in diese Richtung. Anspornen ist also etwas, was wir mit Kraft tun. Mit Liebe, wichtig, nicht vergessen, aber auch mit Kraft. Das heißt, derjenige, der angespornt wird, in unserem Bild das Pferd, hier gemeint der andere in der Gemeinde, Bruder oder Schwester, der merkt es dann auch schon. Ja, also das ist nicht so, dass der dann sich sagt, oh, war das jetzt was, war es nicht. Nein, er merkt es wie das Pferd und deswegen ist das Verb hier, denke ich, auch ganz gut verwendet. Und das ist unser Auftrag, dass wir den anderen anspornen sollen zu, noch einmal, Liebe und guten Werken. Denn wir hatten es auch gerade vorhin im Video gesehen, die guten Werke haben nicht in den Himmel gebracht. Aber es ist natürlich auch nicht unsere Aufgabe, keine guten Werke zu tun, weil wir sagen, naja, der Preis ist ja bezahlt. Das ist nicht unser Auftrag, sondern unser Auftrag ist es zu Recht, gute Werke zu tun und die auch im Willen des Herrn zu tun. Und dazu sollen wir auch den anderen anspornen. Jetzt könnte man auch zu Recht fragen, ja, was sind denn die guten Werke? Ich denke, der ein oder andere wird sofort etwas einfallen. Ich möchte aber noch eine weitere Bibelstelle dazufügen, die uns so zeigt, was die guten Werke denn eigentlich sind, zu denen wir den anderen, in Klammer, damit auch uns selbst anspornen sollen. Das steht in Johannes 10, Vers 32. Jesus antwortete ihnen, viele gute Werke habe ich euch gezeigt von meinem Vater. Um welches dieser Werke willen wollt ihr mich steinigen? Ja, also die Szene ist jetzt nicht direkt so, dass man sagen kann, okay, jetzt werden die Werke aufgelistet. Aber ich fand die Bibelstelle trotzdem richtig. Weil der erste Teil sagt uns eigentlich schon, was die guten Werke sind. Viele guten Werke habe ich euch gezeigt von meinem Vater. Jesus selbst hat uns gezeigt, was die guten Werke sind. Das heißt, wenn wir Jesus als Vorbild nehmen, dann haben wir die guten Werke. Und was sind diese guten Werke? Da habe ich jetzt aus einem ich glaube, unendlich großen Katalog etwas herausgegriffen. Nächstenliebe. Jesus zeigt uns, wie Nächstenliebe geht. Wortverkündigung, Vergebung, Wortstudium. All die Dinge sind guten Werke. Und jetzt nehmen wir diese Stelle wieder und setzen sie zu unserer betrachtenden Stelle im Hebräerbrief. Dann sehen wir, die guten Werke, die wir tun sollen und die wir auch dem anderen in Liebe und auch anspornen sollen, zu diesen guten Werken sind Nächstenliebe, Vergebung. All die Dinge, die uns als Christen, als Gemeinschaft, als Nachfolger von Jesus ausmachen. Ja, und dann kann es natürlich sein, jetzt kommen wir zu der Betrachtungsweise, jetzt tue ich das in der Liebe, auch in der richtigen geistigen Gesinnung und sporne den anderen an. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr gern angespornt werdet. Ich würde für mich sagen, naja, kommt immer drauf an, wie es gesagt wird, aber grundsätzlich neigen wir dazu, erstmal abzulehnen. Oder, ja, wir sagen, wir werden angegriffen. Aber eigentlich sollte das gerade auch nicht sein, denn egal wie der Ton kommt und wie gesagt, derjenige, der anspornt, soll es auch in der Liebe tun, sollen wir es trotzdem annehmen und sehen, der Herr möchte auch durch den Bruder oder die Schwester zu uns reden. Und es könnte natürlich sein, dass derjenige nicht so reagiert. Aber auch da habe ich mir gedacht, wenn wir uns eines Tages im Himmel befinden und alle zusammen sind, ich glaube nicht, dass jemand sagen wird, ah, du hast mir damals gesagt, ich soll vergeben. Das war nicht ganz so richtig, ja. Also das war eigentlich nicht nötig, weil, ach, Vergebung war doch gar nicht so. Ich glaube, das wird niemand im Himmel sagen, sondern dann wird man sagen, du hast mich damals darauf hingewiesen, dass ich sehr hart im Herzen war, dass ich nicht vergeben habe und ich danke dir dafür, dass der Herr durch dich gewirkt hat. Ich glaube, das wird die wahre Antwort sein, die wir hören. Und von daher kann man sagen, auch das dient zum Segen des anderen. Und auch wieder hier der Begriff, der verwendet wird, der guten Werke. Wir dürfen andere zu guten Werken anspornen, weil wir wissen, dass es ihnen zum Segen dient. Ja, und dass sie eines Tages auch davon dankbar dafür sein werden, dass es so ist. Ja, die guten Werke, wie gesagt, sie sind nicht nötig, um in den Himmel zu kommen. Aber sie sind ein Zeichen auf der Erde dafür, dass man zu Christus gehört. Es ist ein Zeichen dafür, dass es Gemeinde ist. Und nun haben wir auch noch die Ergänzung, wir sind dazu angehalten, die anderen zu guten Werken anzuspornen. Das heißt, die Gemeinschaft dahingehend zu bewirken durch den Herrn, dass die guten Werke getan werden. Und so stellt sich die Frage, sporne ich die anderen an? Lasse ich mich selbst anspornen? Also beides muss ich mir automatisch als Frage stellen. Und somit haben wir die Antwort auf den heutigen Titel. Ich habe Ja gesagt und jetzt? Jetzt darf ich in der Gemeinde wirken, ich darf anspornen, ich darf mich anspornen lassen. Und ich will auch ganz klar sagen, das ist natürlich nicht das Einzige, was der Herr bewirkt, aber es ist eine der Teilaspekte, die nach der Bekehrung passieren, die Gemeinschaft zu schätzen. Wir haben auch die andere Bibelstelle, die häufig ja auch zitiert wird, man soll die Versammlung nicht verlassen. Ich denke, es hat zu Recht in dem Kontext wird es erwähnt, weil klar, wenn angespornt wird, dann haben wir schnell dieses Thema, wie wird angespornt oder man ist beleidigt. Und deswegen passt es schon ganz gut, dass das danach kommt. Man soll die Versammlung nicht verlassen. Und auch hier wieder ganz wichtig, warum soll man das nicht tun? Gerade dann, wenn man den Tag des Herrn näher kommen sieht, weil wir wissen alle, was das Ziel ist. Und eins ist klar, das Ziel erreichen wir mit dem Herrn. Und der Herr möchte, dass wir in der Gemeinde sind und dass wir in der Gemeinschaft dienen und eben auch in der Gemeinschaft wirken. Ja, solltest du noch immer auf dem Weg so gehen, jetzt nochmal zurückblickend, dass du die Punkte ohne Jesus sammelst und glaubst vielleicht, dass es schon eines Tages reichen wird, dann hast du heute gehört, was die Realität ist. Und dann ist es eine Warnung. Und für alle anderen, die sagen, jawohl, ich bin den Schritt gegangen, ist es heute auch eine Aufforderung, in der Gemeinschaft zu dienen, andere zu guten Werken zu animieren, aber nicht sich selbst nicht animieren lassen. Ne? Also nicht als Auftrag verstehen. Nur noch die anderen und nicht mehr sich selbst. Genau. Amen.